Ja, ChatGPT. Auf jeden Fall, das Tor zur Hölle wurde geöffnet und man wird jetzt sehen müssen, was da alles durchkommt durch dieses Tor. Die Diskurse sind extrem gespannt schon.
Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen.
Gründungsschmerzen.
Fast zeitgleich.
Ich dachte, wir wie im Chor, wie zwei Sängerknaben, singen wir zum Jahresbeginn aus einem. Versuchen wir nochmal. 3, 2, 1. Gründungsschmerzen.
Wunderschön. Heftig. Wunderschön. Gänsehaut. Aber wirklich gut. Wir haben heute eine große, eine schöne, eine tolle, wie immer Episode vor uns. Nämlich die Predictions-Episode.
Wir haben ein großartiges Jahr vor uns, kann man sagen, mit umso besseren Predictions von uns, hoffentlich.
Die wir hoffentlich besser treffen als im letzten Jahr, wie ihr sicher schon gehört habt. Aber wir haben gesagt, wir werden die vier Sections, die wir hatten, quasi die Gliederung, wie wir unsere Predictions ja, bilden werden oder äußern werden, werden wir gleich behalten. Das heißt, wir werden zu Beginn über die größten Acquisitions sprechen, die 2023 passieren werden. Oder wir ja versuchen quasi zu schätzen, zu glauben, zu raten, whatever. Im zweiten Punkt dann über die Tech-Trend-Entwicklungen und Big Happenings in 2023. Und da glaube ich zu wissen, dass wir zwei den meisten Content bringen werden. Bei mir ist es zumindest so. Im dritten Punkt dann über Social Media Entwicklungen 23 und im vierten Punkt dann ganz konkret Österreich treffend, was sind die nächsten Unicorns? Und ich muss sagen, in der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir ist richtig schlecht gegangen in der Vorbereitung. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich im letzten Jahr eine mega große Pappen hatte und kaum was getroffen habe von meinen Predictions. Und deshalb habe ich mich, glaube ich, jetzt schon von Natur aus einfach zurückgenommen und
ja, ich meine, man muss sagen, letztes Jahr waren wir noch ein bisschen letztes Jahr im Jänner waren wir noch in der Bubble drinnen. Da waren die ökonomischen Indikatoren ja noch deutlich besser. Da gab es noch keine eskalierende Inflation. Da war gerade dieser Optimismus, dass die Lockdowns vorbei sind. Das war natürlich noch ein anderes Mindset, als es jetzt gerade ist. Auch ich muss sagen, also wenn man dann eh sehen bei den Predictions, aber jetzt schon vorangekündigt, gespoilert, es ist gerade nicht so viel Optimismus vorhanden für reizvolle Startup-Exits und Unicorns und Acquisitions. Das muss man leider sagen.
Ja, das hast du gut. Das ist ein guter Disclaimer für diese Session.
Voll. Hoffentlich werden wir dieses Jahr wieder falsch liegen, so wie letztes Jahr, dass dieses Jahr alles viel besser performt, als wir es vorhersehen.
Ja, im Idealfall. Wer möchte starten? Größte Acquisitions 23.
Größte Acquisitions 23. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und rede ein bisschen über die Dinge, an die ich so denke. Wir denken hier ja vor allem in erster Linie mal international, was auf dem weltweiten Markt sich so tun wird. Es ist nicht mehr viel übrig. Nachdem letztes Jahr haben wir Twitter am Anfang des Jahres besprochen. Twitter ist jetzt quasi private. Natürlich, auch bei Twitter kann sich was tun, aber ich gehe davon aus, dass jetzt Twitter nicht nächstes Jahr, also im Laufe 23 schon wieder übernommen wird. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das wird mal unter der Musk-Führung bleiben oder vielleicht auch unter der Musk-Führung sterben. Kann auch passieren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es von einem größeren Tech-Company übernommen werden kann, auch wegen den ganzen Kartellbedenken. Stichwort Kartellbedenken, was ich mir letztens gedacht habe. Ich habe lange gedacht, was wäre gerade ein logischer Übernahmekandidat? BeReal. Und was fände ich eigentlich am schönsten, poetischsten wäre, wenn sich Snapchat und BeReal zusammenschließen würden. Quasi wenn Snap und BeReal nicht von einem größeren Unternehmen übernommen werden, sondern wenn die quasi zusammen einen Joint Venture bilden und quasi als Challenger zu den großen Social Media Plattformen sich weiterhin unabhängig, aber gemeinsam zu kämpfen. Das wäre für mich ein Ausgang, der mir sehr gefallen würde. Ob es realistisch ist, schwer zu sagen. Ich glaube, BeReal ist mittlerweile zu teuer, als dass es noch ein einfacher Übernahmekandidat ist. Aber es wird auf jeden Fall beäugt werden. Also es werden sicherlich, wir haben es ja auch schon gesehen, sowohl Instagram als auch TikTok haben probiert, in Richtung von BeReal-Klonen was zu entwickeln. Das heißt, die werden es jetzt auch nicht mehr kaufen wollen. es können maximal irgendwelche Firmen aus der zweiten Liga kommen. Aber im Bereich BeReal und Snapchat würde ich gerne Bewegung sehen. Das ist meine erste Prediction, meine Wunschvorstellung. Eine andere Prediction für dieses Jahr, die ist bisschen in nicht so einer Consumer-Tech, aber ein Tool, das wir auch wie beim Podcast aufnehmen verwenden und jeder, der irgendwie in einer Marketing-Kreativfunktion tätig ist, verwendet ja die Produkte von Adobe. Und bei Adobe denke ich mir auch, Adobe ist interessant, weil sie so ein mittelgroßer Konzern sind. Sie sind groß genug, um einen verlässlichen Einkommensstream zu haben, vor allem mit der Creative Cloud, wo ja Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und so weiter auf monatlicher Basis von dem User neu lizenziert werden müssten. Das heißt, auf dieses SaaS-Modell sind sie in den letzten 5 Jahren sehr gut umgestiegen oder 6, 7 Jahren oder sowas. Das hatten sie ja gut etabliert. Ich halte sie aber immer noch nicht für so riesig, dass sie jetzt für immer alleinstehen bleiben müssen unbedingt, sondern da kann ich mir schon vorstellen, dass große Konkurrenzkonzerne sich anschauen, wie sie vielleicht sich das einverleiben können. Das kann in viele Richtungen gehen. Das kann auch in eine Richtung gehen, ich sage jetzt mal, es wird jetzt kein Microsoft sein, aber es können andere große Player auf dem Level sein. Also so, da sehe ich schon ein Potenzial, dass Adobe sich irgendwann in ein attraktiver Exit sein wird, auch weil ja Adobe, oder nicht Exit, aber Übernahme, auch weil ja Adobe durchaus unter Druck steht, Stichwort Figma und diese neuen Tools, Canva, die alle dazugekommen sind. Das heißt, Adobe ja auch ein bisschen unter Zugzwang. Unter diesem Zugzwang könnte es sich schon sein, dass man sich mit einem anderen Legacy-Unternehmen zusammentut. Und eine weitere Prediction, die eigentlich schon letztes Jahr spekuliert wurde.
Warum glaubst du 23?
Weil tendenziell so Krisenjahre eher Konsolidierungsjahre sind und weil halt ein Konsolidierungsschritt wäre, wenn sich ein großer Tech-Software-Anbieter einen anderen Tech-Software-Anbieter einverleibt.
Ja, okay.
Und ein weiterer weltweiter Takeover, den ich für interessant halte. Wir sind ja jetzt beides keine Fulltime-Hardcore-Gamer, aber wir schauen ja doch ab und zu auf die Gaming-Branche. Und was dort interessant ist, da hat ja in den letzten Jahren auch massive Konsolidierung stattgefunden. Da hat ja Microsoft extrem viele Firmen übernommen. Gerade Microsoft hat da zum Beispiel die Herausgeber von Fallout haben sie gekauft und mit Activision sind sie in Übernahmegesprächen. Also da ist ganz viel Konsolidierung. Und da gibt es 2 interessante Player, die noch so auf diesem mittelgroßen Level sind. Das eine ist Ubisoft, sitzen in Frankreich, also ein europäischer Konzern, sind aber nicht so groß wie die beiden größten Player, Sony und Microsoft. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Sony und Microsoft durchaus schielen, ob sie irgendwie Ubisoft sich finanzieren können. Ubisoft hat 2 große Titel, Assassin's Creed und Far Cry, aber sonst nicht so viele große Titel. Und der andere Konzern, wo schon letztes Jahr spekuliert wurde, dass er vielleicht übernommen wird, ist Square Enix. Square Enix kennt man nicht so gut in Europa, sind aber durch einen Titel international seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, nämlich Final Fantasy. Das kennt man vielleicht schon, das ist dieses japanische Rollenspiel, sehr erfolgreich. Und da gibt es die logische Erwartung, dass die natürlich von Sony übernommen werden könnten. Weil Sony ist in Japan, Square Enix sitzt in Japan und dass sich die sozusagen da auf diesem Markt konsolidieren. Und im Endeffekt, da wurde schon spekuliert, dass dieses Jahr halt auch der Videogame-Markt deutlich mehr konsolidiert mit 2 großen Playern. Sony mit der PlayStation, Microsoft mit der Xbox und da sozusagen sehr viel Konsolidierung um diese beiden Zugpferde herum stattfindet. Das sind meine Predictions, so was internationale Konzerne in verschiedenen Bereichen angeht. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe gerade keine einzige Prediction für österreichische Startups genannt, was ich dort so sehe. Ich habe mir ein bisschen was gedacht zu österreichischen Unicorns, aber so zu Acquisitions in Österreich bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich übergebe mal das Wort an dich, vielleicht fallen mir nachher noch welche ein.
Ja, du, extrem coole Predictions, vor allem auch extrem gut begründet. Ich glaube, da werde ich eher nachlässig sein mit meiner Begründung. So ehrlich bin ich. Ich muss sagen, zur ersten möchte ich ganz kurz kommentieren. BeReal habe ich auch im Target gehabt, wobei ich dann auch glaube, dass sie schon zu groß sind, dass die gekauft werden. Und nachdem ich verteidige immer noch meinen meine Prediction vom letzten Jahr und sage wiederholt, dass Apple sich Snapchat einverleiben wird. Jetzt noch mehr begründet, dass sie ein riesengroßes Consumer-Problem haben werden. Man sieht jetzt schon, dass, wie wir alle wissen, Leute immer weniger Geld für Luxusartikel ausgeben, vor allem die Mittelschicht auch immer mehr für Luxusartikel ausgibt. Was aber ganz klar ist, dass die Aktienkurse gleich oder im besten Fall steigen müssen. Wie schafft ein großer Tech-Konzern das? Und vor allem, wie schafft ein großer Tech-Konzern das schnell? Indem man bestehende Software kauft oder eben Social-Media-Plattformen kauft etc. Und deswegen extrem weit aus dem Fenster gelehnt, weiß ich, aber nachdem ich es im letzten Jahr schon prediktet habe, nehme ich den einfach mit und sage, heuer wird es gekauft und Apple verleibt sich Snapchat an. Deshalb wird sich Snapchat nicht BeReal einverleiben. Und vor allem, glaube ich, BeReal ist kein guter Acquisition-Partner, habe ich mir gedacht, weil es sehr leicht zu klonen, zu kopieren ist. Ich meine, das sind alle, aber bei BeReal ist es, du schüttelst den Kopf.
Also es ist ein sehr legitimer Gedanke, aber ich muss sagen, momentan sehe ich es weiterhin sehr aktiv verwendet von Leuten in meinem Umfeld, obwohl es ja potenziell schon geklont wurde. Also TikTok hat ja zum Beispiel mit TikTok Now einen Klon gemacht von BeReal, aber die Leute in meinem Umfeld verwenden trotzdem weiterhin BeReal. Also das ist, und dasselbe war ja auch mit den Snapchat Stories, die natürlich sehr erfolgreich von Instagram geklont wurden, aber trotzdem konnte Snapchat weiterleben. Das heißt, ja, die Gefahr besteht, aber es besteht schon noch eine Chance zum Überleben.
Ja, aber gute Gäste auf alle Fälle. Und da habe ich schmunzeln müssen, wo du das gesagt hast. Ich habe dann noch einen weiteren Guess bezüglich großer Acquisitions. Das geht in die Musikbranche. Ich habe mir Gedanken gemacht, auch bezüglich Consumer, welche Menschen oder welche Gesellschaftsgruppe gibt viel Geld aus und gibt noch mehr Geld aus, weil alle Preise steigen, sind Familien. Familien sind die, die das Ganze noch stärker spüren werden, weil sie natürlich verdreifacht, vervierfacht spüren werden. Und natürlich gibt es aber auch schon viele Devices, die man sich gekauft hat, wo natürlich trotzdem Kinder verstehen nicht, was abgeht in der Welt und hängen dir trotzdem dann am Bein und sagen zum Beispiel, ich möchte trotzdem die neue Tony-Figur von Cars haben. Und da habe ich es ja schon gesagt, ich glaube, dass was in Richtung Tony-Box gehen wird. Und meine Prediction ist, dass Spotify Tony-Box kaufen wird. Auch weit hergeholt. Zuerst hätte ich gesagt, dass Spotify was Eigenes baut, um in die ganz, ganz junge Zielgruppe zu gehen. Wobei wir auch wissen, wie schnell Spotify entwickelt und dass, wenn die jetzt die Idee haben, vor 2030 wahrscheinlich nicht der Markt sein wird. Deswegen wäre ich eher für einen Kauf und würde eben predikten, dass Tony Box.
Jetzt muss ich mich outen. Ich habe bis vor einer halben Minute die Tony Box nicht gekannt. Ich habe jetzt tatsächlich einen Research machen müssen, um das zu finden. Sehr interessant.
Wirklich?
Ja, voll.
Das ist neu, dass ich dir was Neues zeige oder erzähle.
Na, das ist sehr, sehr cool, weil das sind halt schon unterschiedliche Bubbles, in denen man unterwegs ist. Und dadurch, dass eben das eher wahrscheinlich sich an Kids oder junge Leute richtet, habe ich damit nicht so einen Bezug. Aber es ist sehr, sehr spannend.
Ich oute mich, Leon. Leon ist schuld. Leon ist mein Patenkind sozusagen.
Wie alt ist der jetzt?
Leon ist jetzt 4.
Stark.
Und über den Leon habe ich auch meinen TED-Talk gehalten im letzten Jahr. Spielt eine wichtige Rolle und der hat auch eine Tony-Box und diese Box ist im Endeffekt ja wirklich eine kleine Box, wo Musik rauskommt und die Idee dahinter ist, und ich meine, es ist ja eigentlich genial, weil du sprichst die Zielgruppe direkt an, dass du eine Figur draufstellst und über eine Schnittstelle wird dann quasi Musik gespielt. Und das Ding ist halt, dass logischerweise die Box Geld kostet. Die kostet rund 200 Euro. Ich glaube jetzt 200 Euro habe ich sie gesehen beim Black Friday. Das ist schon mal ja, ein gehobener Preis. Und dann die Figuren natürlich noch dazu auch gut Geld kosten. Ich dachte nie, oder ich glaube immer noch nicht, dass Tonybox wirklich gut rentabel laufen kann, weil die zahlen natürlich auch Lizenzgebühren, weil ein Großteil sind halt Disney-Figuren und von diesen ganzen großen Filmen natürlich, Cars oder Paw Patrol und wie diese ganzen Sachen heißen. Auch da spricht jetzt wieder der Leon aus mir. Und natürlich habe ich ihm auch zu Weihnachten eine Cars-Figur für die Tony-Box gekauft. Und da ist schon ein Riesenhebel dahinter. Ich glaube, aktuell sind 4 Millionen Tony-Boxen verkauft worden, also sind im Umlauf. Dementsprechend, ich glaube, sie pitchen, dass ihr das Faktor 10 an Figuren dann draußen sind. dementsprechend wesentlich mehr Figuren auch noch im Umlauf. Man kann diese Figuren natürlich auch gut tauschen, verkaufen, traden. Die sind auch extrem langlebig, weil im Endeffekt null Technik an diesen geilen Figuren ist, sondern einfach nur diese Schnittstelle. Aber ich hole gerade voll aus und mache Werbung für Tony Box. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass Spotify sich Tony Box einverleiben wird. Mhm. Das ist die zweite Prediction. Und Tony Box ist, glaube ich, deutsch, oder? Ist ein deutsches Unternehmen?
Versuche ich gerade herauszufinden. Und ja, es haben zwei Deutsche, Patrick Fassbender und Markus Stahl.
Dann ist es ja fast eine österreichische Prediction, es ist zumindest näher.
Eine regionale, in unserem Dachmarkt sozusagen. Finde genau, ich sehr cool und dazu auch ein paar Worte, finde ich interessant natürlich die Challenge, wenn die akquiriert werden von einem größeren Player im Streaming-Bereich, also immer die Frage, wie integriert man Streaming und Hardware und physisch, kann natürlich aber eine sehr spannende Thematik sein, ja.
Vor allem denke ich mir, dass die natürlich auch Lizenzgebühr zahlen an die Großen, auch an, keine Ahnung, Verlage, ich denke dann Größe auch, man könnte dann sicher auch das Ganze mit Hörbüchern, ich meine, gut, das Ganze geht ja, also Tonyboxen ist im Endeffekt Hörbuch und Musik, bei Cars wird dann zum Beispiel das Film, also der ganze Film sozusagen vorgelesen, also die Filmgeschichte stark vorgelesen.
Stark.
Und ja, ich sehe deine Begeisterung.
Nein, das ist top.
Aber es ist vor allem, ich, ganz ehrlich, ich finde es eine wunderschöne, eigentlich ein cooles Ding für Kinder, weil es ist kein Screen, es ist screenless, es ist eben nur die Box. Und es ist ein, ja, es ist was anderes als zu den Tablets und Gameboys und Co. Und es ist was die Kinder auch, ja, hinsetzen lässt, sozusagen vor die Box setzen lässt, zuhören lässt. Und ich finde das immer noch cooler mal als ein Tablet oder Handy.
Ich möchte, bevor ich dich zu deiner nächsten Prediction kommen lasse, möchte ich ganz kurz ausholen. Ich finde nämlich den Musikbereich auch sehr, sehr interessant und ich sehe da eine zweite Bewegung, die auch sein könnte natürlich, ist, wie sich das Verhältnis entwickelt wird zwischen der Live-Branche und den Streaming-Anbietern. Das ist ja auch sehr interessant, weil ja die Live-Branche auch extrem konsolidiert ist. Das gab es ja vor ein paar Monaten, diesen großen Aufschrei gegen Live Nation Ticketmaster, weil die Ticket-Sales für Taylor Swift verbockt haben und die Taylor Swift-Fanbase einer der lautesten Fanbases der Welt ist und sich sehr beschwert haben. Und was ist die Lage dort? Das Live-Ticketing, hauptsächlich das Ticketing von Konzerten, aber auch das Veranstalten von Konzerten, ist global gesehen sehr stark zwischen zwei Konzernen aufgesplittet. Zwischen der Live Nation Ticketmaster und mit einigen Abstand dahinter, vor allem in Europa sehr, sehr stark, ist natürlich die Eventim, Ö-Ticket in Österreich, auch in Österreich der größte Konzertorganisator. Das ist schon sehr, sehr konsolidiert. Und für mich sind da jetzt zwei Entwicklungen 2023 interessant. Einerseits, ob sich zwischen diesen Live-Firmen und dem großen Streaming-Anbietern, Stichwort Spotify, ob sich da irgendwelche Synergien, Zusammenarbeiten ergeben werden, weil es irgendwie sinnvoll ist in Krisenzeiten. Und andererseits aber auch, weil eben sehr viel negativer Backlash gegen dieses Oligopol quasi aufgeholt wurde medial, ob es vielleicht sogar gegen Bewegungen gibt, sprich, ob sich die Kartellwächter aus manchen Ländern dann gegen die zusammenschließen. Das heißt, Musikbereich, einige spannende Dinge, auf die man schauen kann dieses Jahr. Ob was passieren wird, man darf gespannt bleiben.
Ja, das ist richtig Musik und das trifft mich auch gleich zu einer weiteren Branche, die nicht lebensnotwendig ist, sag ich mal, aber wir alle lieben, ehren, schätzen und sehr viel unterstützen finanziell. Ich hatte es im letzten Jahr, werde es dieses Jahr aber nicht so genau treffen. Und zwar geht es um die Reisebranche. Ich glaube, dass es da auch ein, zwei Acquisitions geben wird. Im letzten Jahr, wie ja gesagt, dass Booking.com TUI kaufen wird. So weit lehne ich mich jetzt nicht mehr aus dem Fenster. Heute ist auch ziemlich stürmisch draußen. Das ist zumindest bei mir da. Das würde ich mir nicht trauen. Ich glaube, dass trotzdem im Travel-Segment gekauft wird. In unterschiedlichsten Bereichen, vielleicht auch schon in Richtung AI immer mehr. Ich meine, AI möchte ich später noch dazu sagen, aber ich glaube, dass Tourismus und Hotels der Faktor AI eine große Rolle spielen kann und definitiv heute noch keine Rolle spielt, vor allem in Hotels selbst, sei es jetzt zum Beispiel Ressourcenplanung. Ich meine, ich werde später noch mal was dazu sagen zum Punkt AI, aber was jetzt die Hotellerie betrifft, alles, was in die Richtung eben Ressourcenplanung geht, Effizienzsteigerung, das ist findet ganz, ganz langsam erst Fuß und da ist extrem viel Luft nach oben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das neue Sachen entstehen, aber auch Acquisitions passieren. Aber wie gesagt, so konkret, dass ich da jetzt eine Prediction treffen will.
Ich muss sagen, ein Unternehmen, das ich sehr interessiert beäuge, ist Secret Escapes, weil Secret Escapes einfach, wir beide erinnern uns, in unseren gemeinsamen Tagen in der Travel-Branche, das war 2018, 2019, da war Secret Escapes in meinen Augen sehr aggressiv, hat viele Unternehmen auch übernommen, hat zum Beispiel damals ja die Konkursmasse von deinen alten Freunden von Travelbird auch übernommen und war damals ein meiner Meinung nach sehr aktiver Player, hat nicht nur quasi Marketing für sich selbst gemacht, sondern hat auch Startups aufgekauft, Insolvenzen aufgekauft, sich dementsprechend Growth by Acquisition nennt man das. In den letzten Monaten, beziehungsweise in den letzten Jahren, seit dem Corona-Lockdown, ist für mich aus B2B-Sicht Secret Escapes deutlich stiller geworden. Ich höre nicht mehr über irgendwelche Acquisitions. Ich höre auch nicht mehr über aggressive Marketingmaßnahmen. Ich habe mir vor ein paar Monaten die Webseite angeschaut. Für mich hat sich auch die Webseite von Secret Escapes seit 2018 nicht mehr wirklich verändert, oder? Du hast letztens dort gebucht.
Das ist komplett also gleich.
So alles. Eben, und die waren ja, Secret Escapes war ja 2016, 2017 noch sehr innovativ. Die waren die ersten, die auf Members Club gegangen sind und das war sehr stark deren Marketingmasche. Ja, diese Preise sind versteckt, du musst dich anmelden, so haben sie ihre E-Mails bekommen, weil sie das quasi so verborgen haben. Das war ja damals wirklich revolutionär. Mittlerweile machen alle das genauso. Es ist nichts mehr Innovatives. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die ein paar Trends verschlafen haben oder ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Und in dieser klassischen Spielerei in der Branche und in der ganzen Welt im Kapitalismus fressen und gefressen werden, kann es halt sehr schnell passieren, dass wenn du ein paar Jahre selber schläfst, dass du dann plötzlich das Acquisition-Target bist. Und da könnte ich mir, also so, es ist natürlich jetzt und ich muss hier aufpassen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Leander Seidel predicted Secret Escapes ist im Hintertreffen und wird von der Konkurrenz aufgekauft werden. Das sage ich natürlich nicht in dieser Aussage, weil sonst bin ich in der Travel-Branche in einem Jahr die Witzfigur, wenn es nicht eintritt. Aber ich glaube schon, dass es da Bewegung geben könnte.
Ja, aber eher das Secret Escapes kauft noch weiter und nicht.
Glaubst du, dass die Liquidität also haben? Weil für mich ist das schon ein Zeichen, wenn du jahrelang nicht zukaufst, ist das nicht, also in dem Stage ist das dann für mich nicht, dass die sparen sich das auf für einen Wumms, weil das kannst du quasi nicht, wenn du lauter Investoren und Leute im Rücken hast, sondern wenn du Geld nicht spendest, dann hast du vielleicht weniger Liquidität.
Naja, du hast halt nicht vergessen, das ganze Side-Business, was die haben. Die haben natürlich auch noch Best Secret, ihr Fashion-Store, was riesengroß ist und extrem am Wachsen ist nach wie vor.
Ist das erfolgreich? Ich kaufe meine Hemden kaufe ich in China bei newchic.com. Die haben die besten Hemden, alle aus Polyester. Das macht mich ein bisschen nervös, aber die kaufe ich immer nur dort ein. Extrem günstig, so 4 € für ein Hemd, unglaublich.
Ja, China triggert mich gerade, das ist eine andere Prediction von mir, aber ja, Secret Escapes ist extrem stark, ewig schon, und die haben den größten E-Mail-Stock am Markt. Es gibt niemanden anderen, kein OTA auf dieser Welt, der so einen brutal starken E-Mail-Stock hat und vor allem auch noch einen E-Mail-Kanal, der wirklich funktioniert, und die verdienen mit ihrem E-Mail-Kanal unfassbar viel Geld. Ganz viele treue Kunden, die über E-Mails buchen. Ich bin selbst so ein Opfer, muss mich da ganz ehrlich outen. Die kriegt täglich Newsletter und bin nicht genervt. Also ich muss ehrlich sagen, dass Secret Escapes einer der einzigen Anbieter ist oder ist der einzige, der mir tägliche E-Mails schicken darf, und ich bin nicht genervt.
Du liest die dann wirklich jeden Tag oder lässt du sie an manchen Tagen aus?
Nein, also ganz oft werden die einfach 1-2 im Papierkorb gelöscht. Aber wenn ich gerade eben auf der Suche bin nach einer kurzen, spontanen Geschichte, dann sind das 1-2 Klicks. Und es war eigentlich immer so, dass irgendwas dabei war, was man taugt hat, habe es gebucht, fertig. Also es war quasi ohne viel Recherche. Man weiß, man ist da am preisgünstigsten unterwegs, Qualität passt, und irgendwie einen kurzen Retreat innerhalb von Österreich ist das perfekt gewesen. Und ich meine, ich habe jetzt keinen Sri Lanka-Trip 4 Wochen auf Secret Escapes gebucht, aber quasi immer so kurze Retreats.
Das ist eh klassisch. Das ist ja klassisch so die Nische, die wir auch mit Midnight Deal bespielt haben und immer noch bespielen, und die auch ja in der ganzen, ja, also das ist ja genau die Flash-Dealer-Hotel-Nische, dass das lokale Deals sind und keine internationalen Deals sind, weil man sich dort dann doch irgendwie, da gewinnt immer noch halt Booking. Ja. Was erwarten wir? Wird Booking Airbnb, werden die dieses Jahr irgendwas machen?
Glaube ich nicht.
Ich weiß noch, letztes Jahr waren wir ja ziemlich excited für das große Announcement von Airbnb, aber das große Announcement von Airbnb war letztendlich hauptsächlich selbst Hype. Also sie haben es geschafft, einen Hype zu generieren, aber sie haben wenig delivered. Es ist jetzt schon so, wenn man Airbnb heutzutage aufmacht, kommen immer irgendwelche Experiences. Gestern habe ich Airbnb geöffnet und es hat mir angeboten, eine Übernachtung in einem alten Werftkran in den Niederlanden für 500 Euro im Monat.
Ja, also lustigerweise, diesen Kran kenne ich sogar. Da ist nämlich gleich darunter eine coole Bar, wo wir öfter waren in Amsterdam. War früher sogar ein Teil von Hilton, das hat Hilton betreut.
Das heißt, es ist eigentlich kein klassisches Airbnb, also das widerspricht sogar dem ursprünglichen Airbnb-Prinzip von Freunde renten bei Freunden.
Ich muss nur jetzt was ganz Unübliches machen. Ich muss dich kurz noch bitten, weiter über Airbnb zu sprechen. Ich höre dich, ich muss noch ganz schnell ein Ladekabel für meinen Laptop holen, sonst habe ich keinen Saft. Ich bin in...
Absolut.
5 Sekunden gleich wieder da.
Absolut, nein, nimm dir diese Zeit. Airbnb hat eben letztes Jahr, das ist ein kurzer Rückblick, letztes Jahr hat Airbnb diese Änderung ja versprochen, dass sie quasi sich mehr auf Experience Travel fokussieren. Philipp und ich haben ja interessante Geschäftsmodelle damals überlegt, dass die vielleicht eine Flatrate machen für digitale Nomaden, wo man dann übernachten kann an verschiedenen Orten. In Wirklichkeit ist es einfach so, dass sie auf der App jetzt verstärkt auf Experiences pushen. Aber in Wirklichkeit, wenn ich die App verwende, gebe ich trotzdem klassisch meine City ein, in der ich übernachten will und schaue, ob es da gerade gute Preise gibt und vergleiche sie danach mit Booking.com. Ich muss sagen, ich sehe das, was wir damals besprochen haben, dieses Geschäftsmodell von einer Flatrate für digitale Nomaden, sehe ich immer noch als etwas, was eigentlich keiner in der Form anbietet, was aber immer noch sehr, sehr interessant ist. Das ist ja dann auch spekuliert worden. Es gab im Herbst 2022 gab es diese Millionen, die der Adam Newman geraced hat, der Founder von WeWork, der in Ungnade gefallene, für sein neues Startup. Da ist spekuliert worden, ob der vielleicht irgend sowas gründet, irgendein Flatrate quasi Startup, wo man dann überall übernachten kann. Ich weiß nicht, wann es sowas geben wird, aber ich glaube, sowas könnte schon sehr, sehr spannend sein. Ich habe das für mich selber auch erlebt. Ich bin dieses Jahr im Februar, also in einem Monat fliege ich für 3,5 Wochen nach Gran Canaria und dort aber dann für so einen digitalen Nomaden-Retreat gescheite Accommodation zu finden, ist extrem mühsam. Und ich fände es aber gar nicht uninteressant, wenn man jede Woche woanders übernachten würde, aber sich das zusammenzusuchen ist absolut aufwendig. Und da, glaube ich, einen Painpoint zu lösen, das ist immer noch ein Ding, das hat noch keiner geschafft, aber wäre interessant. So, genug von diesem Sidestep, zurück zu deinen Predictions.
Ja, aber gute Idee, vor allem, weil du ja ganz andere Bedürfnisse hast mit Internetgeschwindigkeit, Desk etc. Also das ist schon eine Nische, die du gut befüllen könntest mit vielen Reitern, Infos etc. Ich habe noch eine Acquisition. Also eigentlich habe ich noch zwei Punkte. Das eine ist keine Acquisition, aber ich habe im letzten Jahr gesagt, dass Twitter gekauft wird. Und zu Twitter möchte ich noch einen Punkt sagen. Ich bin mir sicher, dass heuer ein CEO-Wechsel sein wird, stattfinden wird bei Twitter. Wobei es kein echter CEO dann sein wird, sondern im Endeffekt nur eine Marionette sozusagen, die dann geleitet wird vom CTO, der dann also der Herr Musk ist.
Für diesen Eigentümer als CEO arbeiten zu wollen, ist eine, ich würde sagen, nur auf Vorkasse. Wenn er mir jeden Monat das Gehalt im Vorhinein zahlt, dann vielleicht schon bei entsprechender Höhe, aber ansonsten muss man wollen, muss man drauf stehen.
Muss man wirklich drauf stehen, ja, stimmt. Ja, diese Acquisition ist, da ist der Zug abgefahren. Ich habe noch einen zweiten Punkt und ist keine Acquisition, nur eine Prediction. Ich weiß noch nicht, in welchen Punkt es besser reinpasst von unseren vier Sections. Das packe ich jetzt bei größter Acquisition rein. Ich glaube, dass Shein extrem stark im heurigen Jahr im deutschsprachigen Raum auftreten wird. Keiner wird Shein kaufen. Shein wird auch wahrscheinlich nichts kaufen, was wir haben. Aber es wird extrem stark auftreten und den heimischen E-Commerce-Fashion-Markt noch mehr zerstören und zerrütteln, als er eh schon ist. Und das werden wir noch viel deutlicher spüren und bin mir ziemlich sicher.
Ich kann mit Shein keine Erfahrungen teilen, habe dort bisher noch nichts bestellt. Hat, glaube ich, auch eher, ich gehe davon aus, dass es eher weibliche Klamotten hat, weil es dieses Ski im Namen hat. Aber ich habe es mir auch zugegebenermaßen noch nie angeschaut. Ich muss sagen, ich kann empfehlen für chinesische Mode newchic.com. Für Leute, die wie ich auf schräge Hemden stehen mit lustigen Mustern, die haben die besten Hawaii-Hemden. Newchic.com. Unbezahlt.
Ja, das war's zur ersten Section. Mehr habe ich nicht.
Dann gehen wir direkt hinein in die zweite Section. Die zweite Section mit dem schönen Namen Tech Trend Entwicklungen und Big Happenings in 2023. Möchtest du dieses Mal starten?
Kann ich mehr gerne machen. Wir können auch wieder Ping-Pong machen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir Ping-Pong gemacht. Hat auch gut funktioniert, wie du willst. Ja, einer der größten Tech-Trends, wo ich ziemlich sicher bin, dass wir das heuer noch viel stärker spüren werden als im letzten Jahr, ist AI. AI war ja schon 2022 ein großes Thema und wir werden es heuer noch mehr spüren in Richtung auch ChatGPT, auch mit dem neuen Produkt, das gelauncht wurde, wird. Ich bin der Meinung, dass wir heuer schon spüren werden, dass Jobs ersetzt werden durch Unternehmen, die ChatGPT nutzen, um zum Beispiel, ich denke jetzt kurz nach, man macht zum Beispiel eine Website zum Thema Hochzeiten und füllt und nutzt eben ChatGPT und füllt die komplette AI mit Hochzeitsthemen. Und im Endeffekt habe ich, wenn das wirklich brutal massig aufgestellt ist, habe ich da einen Wedding Planner sitzen, wofür ich vielleicht was zahle, vielleicht auch nichts zahle und verliere hunderte von Jobs. Zum Beispiel, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, ob es jetzt Wedding Planner sein wird, wahrscheinlich nicht, weil es ein extrem emotionaler Bereich ist, wo sehr viel, weil es ist once in a lifetime im Idealfall und da gehen die Leute natürlich dann auch gern Geld aus für so einen Wedding Planner. Aber gibt es ja einige Use Cases. Ich habe erst neulich in einem Podcast gehört, eine Prediction, dass die AI 2023 schon in Porn sein wird und die ersten Porn-Videos quasi durch künstliche Intelligenz erstellt werden. Ohne Menschen dahinter, du gibst quasi deine Vorlieben ein und am Ende des Tages hast du ein Porn-Video, ein Porno, der genau für dich quasi da ist. Und da ist natürlich, das ist das größte, sag ich mal, Arbeitgeber oder Arbeitsstellenmarkt der Welt im Endeffekt. Und da sind dann ganz, ganz viele Köpfe betroffen. Und da gibt es auch schon, wie gesagt, sehr, sehr gute Use Cases, die in die Richtung gehen und vor allem extrem schnell gehen. Chat, also mit OpenAI kannst du ja sowas extrem schnell umsetzen und vor allem auch wirklich mal testen, ohne viel Geld auch in die Hand zu nehmen. Und da ist ein Riesentor aufgemacht worden Ende 2022.
Ja, ChatGPT. Auf jeden Fall, das Tor zur Hölle wurde geöffnet und man wird jetzt sehen müssen, was da alles durchkommt durch dieses Tor. Die Diskurse sind extrem gespannt schon. Ich folge auch ein paar Marketinggruppen. Es gibt diese Lieblings-Meme-Page von mir namens Digital Chatvertising von amerikanischen Werbeagenturleuten, die auch da immer, da kriegt man ganz gut mit, wie sich die Agenturszene in Amerika gerade so bewegt. Da ist natürlich Nervosität. Es ist große Nervosität, dass halt auch viele Marketingstellen zum Beispiel ersetzt werden können, viele Designerstellen und so weiter. Da ist viel Aufregung. Es ist außerdem auch wieder ein interessanter Diskurs. Letzte Woche auf Twitter habe ich einen Post geshared, wo eine Person gepostet hat, warum werden diese AIs gerade darauf trainiert, vor allem Bilder zu malen und Musik zu machen. Es war doch immer das Versprechen von künstlicher Intelligenz, dass es uns die mühsamen Tätigkeiten abnimmt und wir uns den kreativen Tätigkeiten besser widmen können. Warum werden die jetzt genau gegenteilig entwickelt, dass sie als erstes die kreativen Tätigkeiten übernehmen und wir aber weiterhin quasi in mühsamen Jobs arbeiten müssen? Auch natürlich interessante Diskurse, die da passieren. Ich glaube, 2023 wird auf jeden Fall ein Jahr der AI. Keine Frage. Ich glaube, es wird nicht ganz so schnell und radikal kommen, wie sich jetzt gerade alle vorstellen. Weil jetzt gerade, das muss man schon sagen, es ist derselbe diese Atemlosigkeit und dieses Gehypte ungefähr genauso, so wie es vor eineinhalb Jahren Web3 und Krypto waren. Also es wird momentan unwidersprochen als die Revolution dargestellt. Ich erlebe einige Leute, die sich damit gut verdienen, die zum Beispiel jetzt gerade ihren ChatGPT Newsletter einfach bauen, wo sie einfach jeden Tag die Updates über ChatGPT durchschicken. Da gibt es eine LinkedIn-Page, die nur das zusammenfasst. Da gibt es ein Newsletter in Amerika. Das heißt, klar, das ist ein Trendthema und die Leute überlegen sich, wie können sie von diesem Trend verdienen. Das Intelligenteste ist wahrscheinlich, wenn du eine ChatGPT oder GPT-3 gepowerte AI hast, die dir jeden Tag die Updates zusammensammelt und dir den Newsletter schreibt und du schickst ihn dann noch raus. Genau, also in solchen Bereichen wird es sicher Leute geben, die profitieren. Und es wird auch spannende Lösungen geben in diesen Bereichen. Im Bereich Grafikdesign und im Bereich Texterstellung und im Bereich auch Lösungen aufzeigen und so weiter. Ich glaube, es wird nicht zu ganz so vielen Jobkürzungen kommen wie erwartet, weil ich glaube, dass man immer noch, dass das menschliche Element in vielen Rollen trotzdem weiterhin zählt und dass im Endeffekt halt viele Leute sich manche Arbeitsschritte erleichtern werden durch irgendwelche AI-gepowerten Sachen. Ich glaube aber auch, dass das ChatGPT, viele Leute entdecken es gerade erst jetzt. Das heißt, es ist jetzt noch ein bisschen so das spannende neue Spielzeug. Ich glaube, wenn du das Ganze dann 1-2 Monate lang jeden Tag verwendest, wird sich auch herausstellen, dass es halt auch in manchen Bereichen an seine Grenzen stößt. Also ich glaube, ja, voll inhaltliche Zustimmung. Es wird ein Jahr 2023, so wie das 21er Jahr war, ein Krypto-Jahr. Das 22er Jahr war ein Kriegs- und Inflationsjahr und das 23er Jahr wird auf jeden Fall ein AI-Jahr, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das 22er Jahr wahrscheinlich retrospektiv auch ein AI-Jahr. Aber ob es wirklich so viel unsere Day-to-Day-Work beeinflussen wird, meine Work als Marketingstratege, deine Work als Innovationsmanager oder ob unsere tagtäglichen Arbeitsabläufe nicht eher gleich sein werden in 12 Monaten, wage ich jetzt eher zu glauben, dass sie ähnlich sein werden in 12 Monaten.
Ja, und glaube ich auch, unsere schon, aber generell Beratung, das ist gerade angesprochen, ist natürlich ein Feld, was durch so ein Produkt oder Produkte, die noch geplant sind von OpenAI, extrem gefährdet sind, beziehungsweise gefährdet sein könnten.
Gefährdet sein könnten, wenn es wirklich diese Qualität erleichtert. Weil der Sinn von Beratung ist ja immer, egal in welchem Bereich, ist ja immer, dir durch Erfahrung einen Weg durch den Dschungel zu bahnen. Egal, ob das jetzt eine anwaltliche Beratung ist oder eine Beratung von einem Architekten oder einem Ingenieur. Es geht ja immer, dass du nicht nur das Fachwissen, das du dir selber aneignen könntest, wenn es in die Bibliothek gehst und das selber durchliest, sondern du bekommst quasi zusätzlich einfach die Jahrzehnte an Erfahrung, die dieser Baumeister hat oder die diese Architektin hat oder sowas. Und da bin ich mir nicht sicher, ob du das mit noch so einer guten AI wirklich ersetzen kannst. Es werden Leute probieren zu sagen, so, ich lasse mir dieses Haus 100% von einer AI planen. Und für manche Leute wird das auch passen, aber ich glaube, es gibt ein Premium-Segment, die weiterhin echte Menschen haben wollen.
Ja, okay, also AI sind wir uns einig. Ich habe mir hier nur Gedanken gemacht, wie man das am besten messen kann. Im Endeffekt können wir sie wirklich messen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir sagen, wird es am Ende des Jahres noch ein Thema sein? Wird am Ende des Jahres OpenAI, ChatGPT oder sonst irgendein AI? Also wie gesagt, es muss jetzt nicht OpenAI-Produkte sein. Es können auch andere AI-Wunderwutzis ihre Dinge da erfinden oder auf den Markt bringen. Ich glaube, wir werden es einfach daran messen, ob es am Ende des Jahres noch ein Thema ist oder ob jeder drauf pfeift und dann wieder NFTs da sind.
Also jetzt ja. Ich glaube nämlich, genauso werden wir es spüren. Genauso wie wir jetzt eben gerade sagen können, okay, die letzten paar Monate und diese Monate sind die Momente der AI, das können wir eindeutig sagen. Und genauso wie wir eindeutig sagen können, 2021 war das Jahr der Web3 und NFT-Hypes, genauso werden wir das im Gespür auch haben. Dieses Gespür haben wir zum Beispiel schon und die AI nicht.
Das stimmt. Noch.
Noch.
Ja, ich bin jetzt ehrlich, ich habe jetzt nur noch eine Mini-Tech-Entwicklung. Und zwar geht das also es ist nicht wirklich eine Tech-Entwicklung, eigentlich ist es eine wirtschaftliche Entwicklung, die eigentlich auf der Hand liegt, die passieren wird. Hat auch mit Technik zu tun. Ich sage es jetzt einfach, bevor ich lange rumrede, und zwar geht es um sämtliche SaaS-Companies. Und zwar ist meine Prediction, dass die 2023, wie viele andere Unternehmen, ein richtig schlechtes Jahr haben werden und dass SaaS-Companies ganz stark spüren werden, dass viele große Tech-Companies Tausende an Stellen abgebaut haben und natürlich vorrangig auch Sales-Stellen abgebaut haben. Und was macht eine SaaS-Company? Eine SaaS-Company profitiert davon, wie viele Köpfe sozusagen die Lizenz beziehen. Und natürlich, wo spare ich dann zuerst, sobald ich die Mitarbeiter entlassen habe? Ich drehe alle Lizenzen ab und nehme das vom Kabel sozusagen. Und das ist meine Prediction, dass der extreme Hype, den wir gesehen haben, bis noch Mitte, Ende 22, der wird jetzt brutal schnell abfallen und da wird es einige Acquisitions auch geben. Konkret kann ich da zu wenig sagen, aber da wird man spüren, brutal, meiner Meinung nach, und da wird der Dip kommen.
Glaube ich auch. Ich glaube, es wird ein Krisenjahr sein und das wird man spüren eben in dieser Kombination und das wird sich auch zyklisch, wird sich das wieder auswirken, auch auf Consumer Tech B2C, weil einfach genau diese ganzen B2B-Mitarbeiter, die ihre Jobs verlieren, werden weniger spenden als Endkonsumenten im B2C-Bereich. Ja, gleichzeitig werden die B2C-centric Companies, die ihr Revenue durch B2C machen, werden jeweils ihre Einnahmen verlieren, weil sie weniger Ads verkaufen und so weiter, werden dementsprechend ihre B2B-Verträge genauer unter die Lupe nehmen müssen. Also so, es ist einfach das Gegenteil von der Zeit, wo Milch und Honig geflossen ist, 2019, 2020, wo halt alle Big-Tech-Firmen viele Mitarbeiter angestellt haben und wie viel Geld einfach in der Luft war. Das sehe ich genauso. Ich habe eine letzte Tech-Prediction, die nicht ganz so pessimistisch ist, aber auch, die ich interessant finde. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr Web 3 und Metaverse-Themen in neuen Gewändern sehen werden. Das heißt, ich glaube, dass sich die Worte Web 3, die Worte Crypto und auch die Worte Metaverse, vor allem dank unserer lieben Freunde im Hause Meta, diese Worte sind alle einfach ein bisschen ausgelutscht und nicht mehr so attraktiv. Aber ich glaube schon, dass die Technologie in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, vor allem diese ganzen Metaverse, VR und so weiter Technologien. Und ich glaube, dass das auch relativ schnell sich noch gemeinsam aufbauen kann mit den AI-Fortschritten, die in den letzten Monaten passieren, dass das sozusagen auch aufeinander einzahlen kann und sich dann exponentiell weiter beschleunigen kann, dass wir da durchaus große Fortschritte mit irgendwelchen virtuellen Welten, mit irgendwelchen VR-Experiences und vielleicht auch irgendwas in die Richtung von Web 3, ob das jetzt vielleicht dann nicht mehr Tokens sind, sondern irgendwie anders heißt. Aber ich glaube, dass in diesen Bereichen weiterentwickelt wird und weiter Sachen kommen werden. Ich glaube nur, dass sie sich versuchen werden, von dieser 2021er Bubble abzugrenzen.
Also glaubst du, es wird noch am Web 3.0/Metaverse gearbeitet werden, aber wird es nicht mehr so nennen?
Ich glaube, dass wir dieses Jahr, im 23er Jahr, Produkte sehen werden, die genau das sind, was 2021 versprochen wurde. Stichwort Metaverse, Stichwort Web 3. Ja. Ich glaube, sie werden sich davor hüten, sich Metaverse oder Web 3 zu nennen. Auch das können wir sozusagen am Ende des Jahres beurteilen. Entweder wird es Dinge geben, die in diese Richtung gehen, oder es wird gar nichts geben in diese Richtung.
Ja, aber auch bewundernswert eigentlich, wie brutal schnell es abgeflacht ist, das ganze Thema. Schnell gekommen, schnell abgeflacht. Also natürlich kann es jetzt mit OpenAI genauso sein. Jetzt brennt der Ofen und der Wind fährt rein und plötzlich ist er
stillgelegt. Es ist für mich sehr interessant, weil ich halt ein bisschen auf Twitter versuche, diesen ganzen Silicon Valley Thought-Leadern zu folgen. Die haben halt genau diese Atemlosigkeit. Also die erwecken mir schon den Eindruck, dass sie einfach jeden neuen Trend hinterher sprinten, sobald sie was sehen. Und in der, also nachdem ich das jetzt schon ein paar Zyklen lang beobachte, sieht man das dann auch immer zynischer oder skeptischer, weil man das Gefühl hat, die haben sich eben innerhalb von einem Jahr umgebrandet vom Web3-Experten zum AI-Experten.
Ja, ich sehe das auch ein bisschen gefährlich, Gesundheit, weil man sieht ja auch ganz stark, wie du gerade gesagt hast, diese Kohorten, die folgen ja auch einfach 2, 3, 4 Köpfen, die dann in die Runde schreiben, quasi in ihre WhatsApp-Gruppen und was sie alles verwenden mit so, das ist das neue Big Ding, da steht dann ein Gary Vee mit seinem Face dahinter und alle springen auf NFT und kaufen die Apes ein. Und 3 Wochen später ist es dann wieder was anderes und
absolut, vergiss es. Also es ist nicht glaubwürdig, es ist nicht authentisch. Und deshalb stehe ich dem Ganzen auch eben ein bisschen zynisch gegenüber. Und man wird sehen, wie viel das ganze OpenAI und GPT-Thema sich nächstes Jahr noch bewegen wird.
Ja, aber auch da hat ein Gary Vee auch schon Prognosen gesagt und ist extrem gehypt. Deshalb
das macht er
vielleicht
immer.
Schon versorgt, ja. Vielleicht auch nicht. So, jetzt kommt dein Steckenpferd, Social Media. Was passiert da 23?
Social Media, was passiert da 23? Schwer zu sagen. Nein, also 23. Gut, wir haben TikTok. TikTok organischerweise, also so rein von dem Userverhalten her, wächst TikTok weiterhin. Nicht mehr so stark wie 20 und 2021, aber weiterhin theoretisch Wachstum vorhanden. Aber TikTok unter sehr viel Druck von Gesetzgeberseite. In den USA erneuter Druck, auch in Europa erneuter Druck. Dieser politische Druck könnte das Wachstum von TikTok abrupt zum Ende bringen. Klar, also wenn sie da plötzlich wegen ihrer Datenverarbeitung oder wegen ihrem Algorithmus oder sonst irgendwie eingeschränkt werden, der Druck auf TikTok wird zunehmen. Und es gibt ja mit dem Trump-Präzedenzfall von 2020, der hat das ja schon versucht komplett zu blockieren, da kann es natürlich auch dieses Jahr zu Eskalationen kommen. Das ist die große Unbekannte von TikTok, meiner Meinung nach. Die andere große Unbekannte ist natürlich Instagram. Instagram ist, es gibt diesen wunderschönen Satz, den ich gestern zitiert habe in meinem LinkedIn-Video. Ich zitiere ihn auch heute wieder. Instagram ist das groteske Monster gefangen im Keller von Mark Zuckerberg und Mark Zuckerberg führt seine unmenschlichen Experimente am Körper von Instagram durch. Das ist ein wunderschönes Quote von Herrn Ryan Broderick, einem sehr interessanten Autor, der immer sehr gut übertriebene Newsletter rausschickt. Aber was meint er damit? Im Endeffekt, Instagram hat keine Produktvision mehr. Instagram versucht, verschiedene Trends nachzuahmen. Vor ein paar Jahren sind sie sehr, sehr stark auf Social Commerce gegangen, haben diesen Shopping-Tab eingeführt in der Navigation von Instagram, den heutzutage keiner mehr verwendet. Und jetzt haben sie angekündigt, mit Anfang Februar wird der Shopping-Tab wieder abgeschafft. Als wäre es eine große Neuerung. Bis 2020 gab es den gar nicht. Das heißt, da, und das ist ähnliche Bewegung wie vor einem Jahr, wie Instagram plötzlich auf diesen vertikalen Layout geswitcht ist und dann nach User-Backlash einen Monat später gesagt hat, na, es kommt doch nicht. Daran sieht man meiner Meinung nach halt eine sehr verunsicherte Produktvision, wo sie keiner wirklichen Vision mehr folgen, sondern sie probieren auf Basis von AB-Tests immer wieder neue Dinge aus und versuchen irgendwas herauszufinden und gehen dann auch zurück. Aber es ist für mich kein fortschrittlicher Konzern, der irgendwie eine Richtung angibt, sondern es ist einfach ein reines datengetriebenes Wirrwarr, um sich irgendwie am Leben zu erhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe Meta dieses Jahr weiterhin in der Defensive. Und ich sehe gerade nicht, wie sie in die Offensive wieder kommen sollen, außer sie launchen wirklich ein innovatives, interessantes und leistbares Produkt auf ihrer Virtual Reality Schiene. Aber die Produkte Facebook und Instagram sind meiner Meinung nach in der Defensive und werden in der Defensive kämpfen. Instagram hat Chancen, diesen Kampf zu überleben. Bei Facebook ist der Zug abgefahren. Seien wir uns ehrlich. Ja, das ist meine Prediction für den Meta-Konzern. Was haben wir dann sonst noch? Snapchat, gute Frage, haben wir vorher schon angesprochen. Snapchat, auch keine guten Börsenergebnisse in den letzten Quartalen gehabt, wird auch kämpfen müssen, wird auch aufpassen müssen, dass sie nicht geschluckt werden von Apple. Also sind da sicherlich auch unter Zugzwang. Wen haben wir noch? BeReal sind immer noch ein kleiner Challenger, werden sich langfristig noch etablieren müssen, wenn sie es können. Und Twitter wird man sehen müssen. Man muss sagen, in den letzten 4 Wochen hat sich die Lage um Twitter ein bisschen beruhigt. Also so seit Ende Dezember ist es nicht mehr so, dass auch komplett atemlos Elon Musk jeden Tag irgendwas Neues fabriziert. Also vielleicht schaffen die sich jetzt auf diesem Niveau zu stabilisieren. Gleichzeitig habe ich heute gelesen, dass im Asien-Headquarter von, also für den asiatischen Markt, ist das Headquarter in Singapur, heute wurden die Mitarbeiter von Securities aus dem Office herausgeführt. Nicht, weil die Mitarbeiter entlassen wurden, sondern weil Elon Musk die Miete nicht gezahlt hat fürs Office. Das heißt, die das war tatsächlich the landlord called security staff to send to throw out the Twitter employees. Also die Lage von Twitter ist zwar jetzt stabilisiert, es sind aktuell keine neuen Skandale aufgekommen, aber ökonomisch, ob es da eine Lebensperspektive gibt, wer weiß. Vor allem geil, weil der ja bis vor ein paar Wochen durftest du bei Twitter ja im Homeoffice arbeiten, aber seit ein paar Wochen nicht mehr. Natürlich geil, wenn man da die Office-Miete nicht zahlt. Absolutes Genie. Was haben wir noch in der Welt der Social Media? Ja, LinkedIn, bin ich gespannt. Also LinkedIn irgendwie, ich weiß nicht, ob LinkedIn es schaffen wird, irgendwelche wirklich interessanten Moves zu machen oder ob LinkedIn einfach auf dem Status quo verbleibt, auf dem es jetzt gerade ist. Schwer abschätzbar.
Aber wie siehst du das mit LinkedIn? Weil LinkedIn finde ich sehr spannend. Ich finde, dass die aktuell den kompletten Peak haben. Peak im User-Wachstum, im Content, also die sind ja extrem gerade am Hype schwimmen ganz oben. Was natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass es wahrscheinlich auch schneller nach unten gehen kann. Aber wie siehst du das?
Dazu muss man sagen, dass LinkedIn ja auch eins der älteren ist. LinkedIn gibt es ja auch seit 2008, 2009, also auf demselben Niveau wie Facebook und Twitter. Und dafür hält sich wirklich momentan gerade sehr, sehr stabil. Hat ja auch durch den Income-Strom von B2B eine andere Art quasi von Geschäftsmodell, weil es ja auch diese Recruiting-Accounts, nicht nur reine Ads, sondern eben verschiedene Arten von Accounts und so weiter. Also sie haben sich eine spannende Nische, vor allem das Learning-Modell, also sie haben sich eine spannende Nische geschaffen. Sie haben ein Problem, nämlich sie haben kein gutes Cultural Capital. Cultural Capital, das habe ich schon vor vielen Monaten habe ich mal erzählt, dass das gerade über Facebook besprochen wird, dass die Leute quasi sagen, neue Memes und neue Trends entstehen auf Twitter und entstehen auf TikTok, aber niemand postet mehr was Lustiges auf Facebook. Auf Facebook sozusagen die Kultur, das Mainstream-Kulturelle spielt sich dort nicht mehr ab. Und bei LinkedIn ist halt auch ein bisschen das Ding, dass wenn ich dir jetzt sage, der typische LinkedIn-Post, dann denkt man immer an diese Fake-Inspirational-Fake-Posts irgendwie. Und ich glaube, dieses Image ist das, was LinkedIn ein bisschen nachhängt, dass du halt tausende Leute hast, ich helfe ihnen mit einfachen Strategien ihren Umsatz zu verzehnfachen und dann immer so pseudo-inspirationelle Stories in den Posts und solche Probleme. Und ich glaube, dass LinkedIn mit diesem Image halt nie zu einer kulturellen Supermacht der Social Netzwerke aufsteigen wird, sondern immer ein bisschen es wird von gewissen Leuten immer kritisch beäugt werden.
Ja, ich denke immer, weil du sagst, an was ich denke immer ich denke immer an die Jahresrückblicke und Vorschauen und ich bin gescheitert, Stories. Das ist immer, was ich so. Ich habe es genauso schon geteilt. Ich bin gescheitert und das ist schief gelaufen. Aber
ich habe nichts mehr gepostet auf LinkedIn.
Gar nichts. Ich bin auch sehr selten nur auf LinkedIn. Ja,
solltest mal wieder einen Podcast-Post dorthin jagen.
Aber erst heute dein Video mir herangezogen.
Bitte auch einen Like da lassen, gell?
Habe ich nicht. Ich dachte, habe ich.
Ich habe noch keinen Like empfangen, leider. Das wäre schon cool.
Mehr. Die brauchen ein bisschen. So ein Pölten, bis die in Wien sind.
Ja, das stimmt. Haben wir Zeit. Nein, also ja, LinkedIn ist in einer spannenden Situation, aber zum Beispiel einen Challenger, den wir auch vor bald 2 Jahren vorgestellt haben, Polywork, hat sich dementsprechend auch nicht durchgesetzt, muss man sagen. Ich bekomme immer noch den Newsletter davon.
Ich werde zugespammt von Newsletter, aber ich verstehe nicht. Ich habe die schon 100-mal abbestellt, aber ich bekomme sie trotzdem immer noch unermüdlich. Und mit der und der passt für dich und der die Person könnte matchen und die Dame macht was Ähnliches wie du. Check doch mal ihre Skills ab und es geht richtig ab.
Ich habe mich lustigerweise gestern oder vorgestern eingeloggt, aber ich muss auch sagen, es taugt mir nicht, es fühlt sich nicht intuitiv an User Experience her. Also so, Ich finde irgendwie, wenn du dich nach vielen Jahren wieder in einem Social Network einloggst, dann musst du dich irgendwie an der Hand nehmen und dir zeigen, was du Cooles machen kannst. Aber irgendwie war das komisch. Also irgendwie, ich habe mich dort nicht so wohl gefühlt, dass ich sage, das ist jetzt wirklich ein aktiver LinkedIn-Challenger. Insofern, die Chancen für LinkedIn stehen nicht so schlecht. Und das kann natürlich, das ist in dieser jetzigen Krisensituation wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Lage.
Ja.
Und was man auch sagen muss, hier auch ein interessanter Player und ein Player, der eigentlich relativ viel Hype wieder erfährt in den letzten Monaten, ist Microsoft. Weil Microsoft nicht nur der Eigentümer von LinkedIn ist, sondern eben auch Microsoft extrem stark investiert ist in die OpenAI und gefühlt die nächsten 10 Milliarden, ich glaube, es sind tatsächlich die nächsten 10 Milliarden, die OpenAI an Gewinn macht, sind vertraglich an Microsoft zugesichert oder sowas. Also so, Microsoft ist zwar auch one of the least sexy tech companies in the world, jetzt verglichen mit Apple oder verglichen mit fast allen anderen Konzernen, aber hat auch extrem viele Dinge, weil am Anfang des Podcasts haben wir schon geredet über Xbox und die Gaming-Szene, dann eben LinkedIn, dann das klassische Office-Geschäft und dann eben noch das ganze Thema von OpenAI, also Microsoft als Mischkonzern hat da einige sehr spannende Dinge im Rohr.
Ich habe 2 Fragen. Das eine ist noch zum Thema Social Media. Ist ja eigentlich nicht wirklich Social Media, auf der anderen Seite schon. Was sagen wir zu Twitch und YouTube?
Beide natürlich auch limitierter Bewegungsspielraum, weil sie ja beide Corporate gehören. Also Twitch ja zu Amazon und YouTube genau. Natürlich zu Alphabet bzw. Google. Das heißt, beide haben ja nicht riesige Spielräume, weil sie quasi in diesen Corporate-Strategien eine bestimmte Rolle zu erfüllen haben. Gerade bei YouTube sehe ich halt wirklich auch wenig Spielraum, weil YouTube sich halt in den letzten Jahren nicht mehr viel bewegt hat. YouTube hat die Shorts eingeführt als Gegenstück zu Reels und TikToks, als vertikales Videoformat. Das war eigentlich die einzige signifikante Änderung von YouTube in den letzten 5 Jahren. Für mich als User ist YouTube oversaturated mit Ads. Ich finde die Ads auf YouTube zu viel und zu aggressiv, aber es scheint zu funktionieren. Es scheint ihnen gutes Geld zu bringen.
Vor allem wird es noch mehr. Sie haben ja schon angekündigt, das Ganze zu versiebenfachen. Den Ad-Content 7-mal stärker machen im Jahr 2023, als er schon war. Also was das genau heißen soll, dann sehe ich ja nur noch Werbung. Also, natürlich heißt das natürlich, dass sie ihr Businessmodell noch, also dass sie noch attraktiver machen wollen, dass du eben einsteigst und dann den YouTube Premium dir gönnst. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass YouTube eines der schwierigsten Produkte von Google ist und dass Google echt struggelt mit YouTube und nicht genau weiß, wohin und wie und was.
Voll, aber das ist auch generell eben in den letzten Jahren sehr, also in den letzten Monaten vor allem in diesem AI-Trend angesprochen worden, dass Alphabet in den letzten Jahren auch ein bisschen geschlafen zu haben scheint, weil im Endeffekt eben von Microsoft hat in ganz vielen Dingen seine Finger drinnen und Google hat eigentlich im Hardware-Bereich haben sie ein bisschen was gemacht, Stichwort Fitbit und Stichwort Google Pixel, die eigenen Handyentwicklungen und so weiter, aber bei weitem nicht so relevant wie Apple und hat sonst aber jetzt wirklich so neue Software-Innovationen oder sowas, ist es um Google relativ still, also das ist auch natürlich ein spannendes Thema. Welche Rolle da YouTube spielen wird, gute Frage. Twitch, für mich sehr interessant. Ich selber schaue gefühlt einmal im Jahr irgendeinen Stream auf Twitch, um einfach zu sehen, wie das so ist. Es ist gar nicht meine Welt. Ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Ich bin zu alt dafür anscheinend. Ich mag mein klassisches Video, das ich pausieren kann, das ich nachher wieder abspielen kann. Mir ist das alles zu hektisch, wenn da so ein Stream abläuft. Aber deshalb, ich kenne mich damit wirklich am wenigsten aus, aber ich glaube, dass Twitch durchaus eine Daseinsberechtigung hat und funktionieren zu scheint. Das habe ich auch letztens, ich weiß nicht, wie sehr es stimmt, aber ich habe ein Statement gelesen, dass de facto AWS, also Amazon Web Services und including auch Twitch und so weiter, im Endeffekt eigentlich die profitable Seite von Amazon ist und so. Es war wahrscheinlich ein übertriebenes Statement, aber so AWS is financing Amazons Retail Business these days. Ob dem wirklich so ist, ich kenne die Zahlen nicht, aber gedanklich könnte es schon akkurat sein, eigentlich.
Das stimmt, ja. Ja, könnte akkurat sein, wobei Twitch natürlich jetzt auch eine Änderung hatte. Ich glaube, Ende des Jahres haben sie ja verkündet, dass sie noch mehr Shares nehmen von den Streamern. Die Streamer wiederum extrem sich auf die Barrikaden stellen und sagen, das machen wir nicht mehr mit, das wollen wir nicht mehr. Es gibt ja schon einen neuen Anbieter, ich glaube sogar aus Deutschland, die wesentlich mehr Share an die Creator geben. Ich glaube 70% Creator bekommt und nichts weniger als 50% wie bei Twitch.
Das Problem mit neuen Anbietern ist halt, dass du immer im Endeffekt, das kaufst du halt von Twitch. Von Twitch kaufst du die Masse an Usern, die dort schon ihre Kreditkarten hinterlegt haben und die jetzt keine Frage, Funktion mehr haben.
Ob die das mitnehmen, ob ein Montana Black, Knossi und wie sie alle heißen, wenn die sagen, gut, ich gehe jetzt zu XY, bin ich mir zu 99% sicher, geht 90% mindestens der Leute gehen mit.
Es gab diese Versuche schon von alternativen Stream-Anbietern, wo die auch zum Teil Leute abgeworben haben. Wie hat denn dieser Stream-Anbieter geheißen? Da gab es einen Stream-Anbieter.
Join, aber die gibt es immer noch. Die machen Streaming und gehört zu ProSieben.
Warte kurz, das muss
meine
ich
jetzt andere Hypothese, die kann ich kurz pitchen, du bist eh anders als ich, multitaskingfähig. Mhm. Eine andere Hypothese habe ich noch, dass die großen Manifeste, die großen Streamer ihre eigenen Babys bauen und quasi sagen, das ist meine eigene Welt, komm, ich meine, das Ganze haben viele Amerikaner schon vorgemacht und sehr erfolgreich vorgemacht, auch unser Lieblings-YouTuber Logan Paul hat da auch eine riesen Welt sozusagen aufgebaut gehabt, wo er quasi mit seinem Logan Paul Plus sozusagen, wie es geheißen hat, wo du eben monatlich abonniert hast und du nur als Mitglied exklusiven Content halt bekommen hast von ihm zum Beispiel.
Ich habe hier jetzt den Case gefunden, den ich angesprochen habe. Der Case, den ich meinte, war Mixer, Mixer.com. Mixer war im Jahr 2020 der Twitch-Konkurrent von Microsoft und wurde dann zugesperrt. Und Twitch, sehr interessant, der hat als größten Streamer den Ninja. Der Ninja war 2019, glaube ich, der größte Streamer von allen. War ein Twitch-Dude und ist quasi dann abgeworben worden von Mixer um sehr, sehr viel Geld. Und da war genau diese Logik, okay, wenn wir uns den rüberkaufen von Twitch auf Mixer, dann werden wir riesige Summen an Usern rüberbekommen und dann wird das Ganze profitabel sein. Hat sich nicht als wahr herausgestellt. Mixer hat dann zugesperrt und mittlerweile ist der Ninja, habe ich gerade gegoogelt, mittlerweile streamt er überall. Er streamt auf YouTube, er streamt auf Twitch und auf anderen Plattformen. Also er ist quasi auf das Non-Exklusive jetzt einfach überall streamt, wo immer auch die Leute gerade sind.
Okay, ja. We'll see, ob sich da was tut. Wahrscheinlich hast du eh recht, dass sich da bei Twitch vor allem sehr wenig tun wird. YouTube wird spannend werden. Aber viele Möglichkeiten hat YouTube nicht. Also wahrscheinlich weiter wie bisher. Mhm. Sonst Social-Media-Entwicklung, muss ich ehrlich sagen, habe ich per se keine, außer meine zwei Stories, die ich gerade geäußert habe mit Twitch und YouTube. Und ich nehme meine Prediction mit vom letzten Jahr. Auch da mache ich es mir sehr, sehr einfach und sage, dass TikTok in Amerika nicht mehr zugänglich sein wird und dass das heuer noch eskalieren wird.
Ich bin mir nicht sicher, weil Amerika ja in einer Pattsituation ist, weil Amerika ja tatsächlich mit dem republikanischen House of Representatives und dem demokratischen Senat und der demokratischen Präsidentschaft sind die beiden, also die Legislative in republikanischer Hand, die Exekutive in demokratischer Hand, die werden sich relativ stark ausbremsen gegenseitig und da müssten schon beide am gleichen Strang ziehen, um das zu schaffen, das zu unterbinden. Möglich ist es. Also ich glaube schon, dass TikTok einen legislativen Backlash erleben wird.
War da nicht kürzlich was, hilf mir kurz, mit Firmenaccounts, dass Firmenaccounts untersagt wurden, TikTok in Amerika?
Firmenaccounts nicht. Was jetzt schon beschlossen wurde, ist im Omnibus-Budget, im Omnibus-Spending-Bill Ende Dezember, hat das amerikanische House of Representatives beschlossen, dass auf Government-Handys von auch Diensthandys, naja, von Abgeordneten, Mitarbeitern und so, etc. darf die TikTok-App nicht mehr installiert sein wegen Spionageverdacht. Was natürlich schon orge Implikationen hat, weil wenn das Ding auf einem Government-Handy spionieren kann, könnte es theoretisch auch auf meinem Handy spionieren. Das Gute ist, auf meinem Handy ist nichts drauf, auf meinem Handy, auf dem ich TikTok installiert habe, auf meinem privaten Handy ist nichts von Wert, das mir gestohlen werden kann. Auf meinem Diensthandy, wo ich dienstliche Dokumente habe, habe ich natürlich kein TikTok installiert, da bin ich natürlich sehr vorsichtig.
Okay, haben wir Social Media erledigt. Das heißt, wir gehen zu unserem letzten Reiter.
Vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die uns bis jetzt treu geblieben sind. Es ist schon mehr als eine Stunde, eine richtig lange Folge. Wir sind im Endspurt.
Ja, stimmt. Das geht aber gut von der Hand. Ich glaube, die letzte Prediction Session war auch eher eine längere.
Intensiv, wir haben so viele Ideen fürs neue Jahr. Next Unicorns Austria.
Ja, gut, das war ja auch wieder eine Sektion, ein Bereich, wo ich mich letztes Jahr sehr wohl gefühlt habe und da gewühlt habe mit meinen Vermutungen und Predictions. Ich lasse dir jetzt ganz charmant einfach mal den Vortritt, lieber Leander. Go ahead.
Echt schwierig. Extrem schwierig. Ich glaube immer, also wenn ich sie dann irgendwie vergönnen würde, weil ich nie etwas Schlechtes über sie gehört habe, sage ich jetzt mal einfach, ich würde mich freuen, wenn Refurbed einen Unicorn-Status schaffen würde.
Aber ich bin mir auch drauf, 1-1. Also
passt nur Refurbed. Zum zeitlichen Trend, es passt zum gesellschaftlichen Trend, es geht auf eine, wenn wir sagen, zum Beispiel 2020, 2021 waren die Jahre des Remote Learnings, deshalb Go Student waren genau auf dieser Nische. Dieses Jahr ist das Jahr der Klimaproteste, das merkt man schon nach einer Woche. Das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema, wenn Refurbed es hier schafft, sich gut zu positionieren, auch international. Das ist halt immer das Ding, dass du Unicorn-Status halt nur schaffst, wenn du nicht nur in deinem Dachmarkt erfolgreich bist, sondern wenn du ganz Europa und mehr als Europa wirklich als Markt tackelst. Wenn sie das schaffen, von Refurbed wissen wir ja, die sind schon seit 2019 auf verschiedenen Märkten unterwegs, auch also 2019 auf jeden Fall haben sie in Italien gelauncht und sind dementsprechend ja EU-weit schon länger tätig. Die müssen halt das auch wirklich liefern, dass sie eine Marktpenetration auf vielen verschiedenen Ländern darstellen können. Dann könnte ich denen durchaus das zutrauen, dass sie einen Unicorn-Status schaffen. Sonst ist es schwierig. Also wie wird es unseren beiden anderen bestehenden Unicorns ergehen? Naja, also ich meine, GoStudent ist in einer Dynamik gefangen, wo ich mal sage, denen ist es zu wünschen, dass sie es schaffen, die Negativspirale zu beenden. Weil du kommst dann in eine Negativspirale hinein, wenn du Mitarbeiter im großen Stile entlässt, dann ist auch plötzlich das Image ist angekratzt, die Reputation ist angekratzt, die ganze Dynamik ist eine andere. Und diese Dynamik müssen sie irgendwie beenden und wieder stabilisieren, damit sie dann später wieder ein Wachstum darstellen können. Bitpanda, ein bisschen anders. Bei denen haben sie nicht das Gefühl, dass das Image angekratzt ist. Ich glaube, die leiden halt einfach unter einer industrieweiten Krise. Man weiß nicht, ob der Kryptomarkt sich erholen wird, in welcher Form er sich erholen wird. Das sind halt Unsicherheiten, die weiterhin bestehen. Und da muss man sagen, das kann noch Jahre dauern, bis sich der Kryptomarkt wieder erholt. Und bis dorthin wird es für Bitpanda auch relativ eng.
Ja, ich glaube auch, wir werden nicht nur in Österreich, sondern im ganzen Dachraum und weltweit Unicorn sehen, die ent-unicorned werden.
Dem das Horn abgeschlagen wird.
Ja, wird man wahrscheinlich auch schwer messen können, weil wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nicht darüber gesprochen wird. Die Frage ist auch, ob GoStudent noch ein Unicorn ist. Jetzt noch zum jetzigen Stand, aber ja, wie gesagt, das wird man, wenn dann, sehr, sehr spät erst erfahren. Ich habe zwei heiße Kandidaten, einmal Refurbed, wobei ich Refurbed sehe mit einer Acquisition von Backmarket. Ich glaube, dass die sich die Berliner einverleiben werden, nachdem sie eine Riesenrunde abgeschlossen haben und im gleichen Atemzug Backmarket kaufen. Also habe ich doch noch eine Acquisition in Österreich.
Nice.
Müssen wir noch mitnehmen. Ich meine, das ist auch wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Könnte auch andersrum sein. Ich weiß nicht, wie es Backmarket geht. Backmarket ist gefühlt bis sie größer noch breiter und schneller aufgestellt worden, sage ich mal, als Refurbed. Aber es ist jetzt nur ein Gefühl. Und meine zweite Prediction im Thema Unicorns, die nehme ich vom letzten Jahr mit. Und das ist im Bereich B2B. Und das ist Planradar. Warum Planradar? Ich war da kurz davor im letzten Jahr, das einzuhamstern. Und ich bin der Meinung, dass vor allem der Bereich, wo sich Planradar bewegt, ein Bereich ist, der sehr spät erst von den wirtschaftlichen Troubles oder Zeiten, wo wir gerade sind, betroffen sein wird. Und die haben ja auch eine große Acquisition gemacht im letzten Jahr, Planradar, im November, Ende November. Was mir zeigt, dass es ihnen gut geht, dass sie in Richtung Wachstum gehen und dass das ein Zeichen ist, eine größere Runde auch anzupeilen. Deswegen Panada und Refurbed, meine zwei Eisen. Mhm. Ganz ehrlich, wenn die das hinkriegen, dann ist das für Österreich schon ein Wahnsinnszeichen. Also wenn wir wirklich in so einem brutalen 23er Jahr, was es wird, ein brutal super tolles natürlich. Optimismus ist ganz, ganz wichtig hier bei uns bei Gründungsschmerzen. Trotzdem, wie gesagt, wenn wir überhaupt schaffen, ein Unicorn in diesem Jahr auf die Welt zu bringen, ist es großartig.
Und wenn, sehr stark, ja.
Predikte ich die zwei. Vielleicht auch ganz andere, vielleicht sind wir wieder ganz falsch unterwegs.
Voll, kann natürlich auch sein.
Noch eine andere Frage, Leandro, die habe ich vergessen beim Techniksektor. Und zwar eine sehr, sehr wichtige Frage. Was passiert mit Krypto?
Was passiert mit Krypto? Wie gesagt, es werden ein bis zwei ruhige Jahre noch bleiben. Es wird jetzt kein Race to the Moon sein kurzfristig. Es werden jetzt ein paar Jahre sein, wo sich die ganze Thematik von den negativen Schlagzeilen erholen wird müssen. Für Krypto wäre es ein gutes Signal, wenn dieses Jahr keine neuen Negativ-Stories mehr kommen. Wenn das 23er Jahr ein ruhiges Jahr ist, das könnte man dann, also zumindest historisch gesehen, kann man sagen, 2017/18 war der erste Krypto-Bullenmarkt. Dann war 18/19 bis Anfang 20 war ein großer Bärenmarkt. Dann war 2021 wieder ein Bullenmarkt. Dann ist 2022/23 wieder ein Bärenmarkt. Dann wäre 24 vielleicht wieder ein Bullmarkt. Könnte sein, könnte auch ganz anders sein. No financial advice. Ich weiß es selber nicht. Eine Sache, die wir heute auch nicht angesprochen haben, und das ist bezeichnend dafür, die Online-Supermärkte, vor einem Jahr haben wir sie noch extrem detailliert besprochen. Jetzt kann man sagen, okay, Gorillas am absteigenden Ast, Flink und die anderen, die ich schon wieder vergessen habe, haben sich aus Österreich zurückgezogen. Und heute Joker. Auch...
Joker, oder meinst du?
Genau, Flink und Joker haben sich aus Österreich zurückgezogen im 22er. Und heute... Breaking News sozusagen, dass sich auch Gurkerl.at operativ konsolidiert, dass sie zwar den Markt weiterhin natürlich bedienen werden, aber dass sie die gesamte Managementfunktion nach Deutschland abziehen. Ist natürlich ein sehr effizienter Weg, um dich in meinen Augen als Unternehmen komplett zu disqualifizieren und absolut unsympathisch zu machen, wenn du sagst, Österreich ist uns als dummer Absatzmarkt gut genug, aber für Führungs- und Managementfunktionen und Verwaltungsfunktionen bespielen wir euch mit durch ein Headquarter in Deutschland. Dankeschön, bei euch kaufe ich auch nichts mehr.
Ja, trifft ziemlich am Punkt.
Also da muss man sagen, ich bin kein Liebhaber der Firmen Rewe, also Rewe Österreich, Spar Österreich und sogar Hofer auch. Aber alles das sind Firmen, die in Österreich eigene Headquarters beziehen und die eigene Strategien in Österreich fahren. Und wenn du unseren österreichischen Markt, wenn du davon profitieren willst, dann musst du uns auch irgendwie ein paar hochwertige Arbeitsplätze zumindest erschaffen. So schwierig ist es ja nicht.
Wobei, da hätte ich noch eine kurze Prediction, und ich weiß, wir ziehen heute brutal, aber das bitte noch ein paar Minuten. Ich glaube, dass wir da schon noch was sehen werden, und zwar glaube ich, dass Amazon sich in den Bereich wieder reinsetzen wird. Entweder selbst mit Lebensmittellieferung oder, und das ist eh meine Vermutung, dass sie sich zusammentun werden mit Unternehmen, die da noch überleben. Und sei es jetzt ein Flink, wie in Deutschland. Flink gibt es ja weiterhin in Deutschland, bei uns nimmer. Oder ein Picknick, die es auch in Deutschland gibt. Noch. Wer weiß. Dass man sich da einfach zusammentut und sagt, ja, nehmt einfach unsere Pakete mit. Wir wissen, dass da auch von Amazon Einsparungen geplant sind und schon durchgeführt wurden im Last-Mile-Bereich. Und warum nicht auch hier konsolidieren und mit erfolgreichen Partnern kooperieren.
Das zeigt aber auch so die Unsicherheit dieser Strategie, weil ja zum Beispiel in Österreich erst mit 2019 das eigene Last-Mile-Netz von Amazon aufgebaut wurde. Also es zeigt einfach, dass hier eine enorme Verwirrung vorherrscht, ob man da jetzt auf eigene Systeme setzen will oder ob man da Leistungen zukaufen will. Aber ich gebe dir recht, für Amazon wäre es natürlich in irgendeiner Form logisch, aber man merkt auch, das kann sich nicht alles ganz so verhalten, wie sich Amazon das vorgestellt hat. Also auch mit diesen Amazon Fresh Stores, von denen wir einmal erzählt haben, 2021 im Sommer, diese Stores, wo es keine Kassen gibt, wo alles automatisch getrackt wird und abgerechnet wird. Davon gibt es diese paar Demo-Stores, aber wir kennen ja Amazon. Amazon entwickelt ja nicht so ein Produkt, um in einem Jahr 10 Stores aufzusperren und dann keine weiteren. Der Grund, warum die das entwickeln, ist, weil der Plan wäre, das sicherlich weltweit mit tausenden Stores auszurollen. Wenn sie das nicht machen, bedeutet das, dass die Technologie entweder nicht funktioniert oder nicht skalierbar ist. Das heißt, das ist für mich immer irgendwie das spannende Signal, wenn so ein Konzern sowas so halbherzig macht, dann muss irgendwas Gröberes kaputt sein.
Ja, und zu Amazon noch ein Punkt. Wir werden heuer wieder den Herrn Bezos sehen im Unternehmen. Meine Prediction ist, dass Jeff Bezos zurückkommt als CEO.
Freust du dich darauf? Glaubst du, das ist ein gutes Ding?
Das weiß ich nicht. Das wird sicher den Kurs bewegen, aber ob es gut oder schlecht ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass er zurückkommen wird.
Ja, ich meine, schau, ein großes Learning aus 21, 22 ist, dass diese gottgleichen Founders und CEOs sind uns die Macht und ihr Einfluss ist auch enden wollend. Sie werden die Welt auch nicht retten.
Naja. Aber gemeinsam schaffen wir es vielleicht.
Gemeinsam, ohne die CEOs schaffen wir es noch am ehesten, vielleicht. Ich möchte noch einen Fehler beheben, den ich selbst gemacht habe. Ich habe ungefähr in Minute 10 oder sowas, ich weiß nicht genau wann, aber ich habe am Anfang irgendwas gesagt von dass Adobe ja auch den Druck durch Startups wie Figma spürt. Das ist natürlich eine Idiotie, dass ich das gesagt habe, weil Adobe ja Figma letztes Jahr gekauft hat. Also dieser Satz ist ein Denkfehler von mir gewesen. Ich bleibe trotzdem in meiner Meinung, dass Adobe insgesamt auch ein Acquisition-Target sein kann, gerade für ein Microsoft, gerade für einen Salesforce-Konzern zum Beispiel, für solche massiven Tanker des Software-as-a-Service-Wesens. Aber bitte mir verzeihen, natürlich, Adobe wird keinen Druck durch Figma verspüren, nachdem sie Figma gekauft haben.
Da ist mir sofort aufgefallen, aber ich wollte in dem Moment nichts sagen, weil ich dachte,
du wolltest mich nicht bloßstellen, dafür bin ich dir sehr dankbar.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns mal wissen, was ihr von unseren Predictions haltet.
Am besten im Zuge einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-System eurer Wahl.
Oder Instagram. In diesem Sinne, macht es gut, gutes Jahr, bis zum nächsten Mal. Baba.
Bis bald.
Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.